Litcast, der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg. Folge 45. Jans Nehler. Jans Nehler wurde 1980 in München geboren und lebt heute in Stuttgart. Er studierte Komparatistik, Slawistik und Rhetorik in München und Tübingen sowie am Studio Literatur und Theater, gewann den 18. Open Mic in Berlin und wurde zum Ingeborg-Bachmann-Preis eingeladen. 2017 erschien sein Debütband Milchgesicht. Für Litcast liest Jans Nehler sein Prosastück »Dass diese Furcht zu irren«. In seiner verspielten und charmanten Prosa, der skurrilen, bisweilen abgründigen Komik voller Ironie und wortfinderischer Sprachlust, entdeckt er uns Fantastisches und Schönes, Berührendes.
Dass diese Furcht zu irren. Ein Meteorit ist ein Festkörper kosmischen Ursprungs, der die Atmosphäre durchdrungen und statt zu verglühen die Erde erreicht hat, las ich und sah wieder auf. Das Ungetüm, das mich wie einen Jedi sein Schwert, mein Smartphone zücken hatte lassen, ragte in die beinahe sternlose Nacht. Ein wenig half mir der konsultierte Artikel, den mich bestürzenden Brocken auf der gegenüberliegenden Straßenseite in mein von ihm erschüttertes Stadtbild einzupassen. Der vor Jahrtausenden auf die Erde gestürzte Koloss hatte während des Krieges ein Loch bekommen, das nun, nach seiner erfolgreichen Flickung und Jahren intakten Betriebs, wieder aufgerissen wurde. Ich hatte es selbst gesehen. In improvisierten Tunneln, die über den Abgrund führten, eröffneten plexigläserne Sichtluken dem Stehenbleibenden, was in seinen Tiefen geschah. Ich hatte die Erdaufwühlung zunächst für eine Art chtonischen Kult KI-begabter Robotosaurier im Sog einer münzenklimpernden Macht gehalten, doch beim Weitergoogeln von Hölzchen aufs Stöckchen kommend erfahren, dass der Bahnhof lediglich im Begriff war, in eine Art unterirdisch fliegendes Raumschiff umgebaut zu werden. Dagegen war meines Erachtens nichts einzuwenden. Wie sich die Menschen Stuttgarts deshalb über Jahre hinweg in die Haare kriegen konnten, wie Wikipedia wusste, entzog sich meinem Verständnis. Ohnehin waren mir zum jetzigen Zeitpunkt die Menschen Stuttgarts noch ganz und gar fremd. Vor ein paar Minuten erst hatte ein Rollband mich in die Stuttgarter Nacht befördert, mit solcher Werf, dass ich mich stolpernd und staunend nach dem Gebäude umsah, das mich soeben ausgespien hatte. Über der gekappten Spitze seines auf eine filigrane Art klobigen Turms drehte sich ein leuchtender Stern, notorisch steht um sich selbst. Der große Konzern, der die Motorisierung der brummenden Stadt besorgte, hatte die solcher gleißenden Gegenleistung entsprechende Summe springen lassen. Eine nachhaltige Investition, firmierte das Firmenlogo so doch als eine Art Wahrzeichen Stuttgarts à la Akropolis Tour Eiffel. Erstmals seit Jahren musste ich plötzlich an meine Freunde Motz und Pecunio denken. Ich erinnerte mich, wie wir an lauen Abenden durchs ferne Viertel unserer behüteten Jugend zogen und Sterne pflückten. An den Schimmer der Karosserien im Licht der Laternen und an das dumpfe Knacken, mit dem sich Stern um Stern von der Motorhaube löste, während wir unsere Mission erfüllten. Wie es wohl klänge, wenn ein jäh aus der Dunkelheit geschlüpfter riesiger Punk dem bethlehemischen Hohn auf dem Turm ein Ende setzte? Ich wartete, ob sich nicht vielleicht tatsächlich dergleichen ereignen würde, aber leider nein, nichts geschah. Was ich stattdessen sah, waren glitzerbejagte Bengel in bouncenden Boots, die mit ausladend gestischem Schwung und Küsschen karikierenden Schmatzgeräuschen die Zigaretten aus ihren daran zuzelnden Mündern zupften, einen lotternden Lord, der in einem der Abfalleimer nach weggeworfenen Burgern, Bananen, Käsestangen oder dergleichen anderen Dingen wühlte, Männer und Frauen, die Sträuße von Einkaufstüten schwenkten und mir ein seltsames Lächeln schenkten, unter ihren im Schaufenster leuchtenden, dunkel funkelnden Aluhüten hervor, flog es mich verschwörerisch an. Über allem schwebte ein rustikaler Charme. von dunklen Hängen winkte mit in Scheinwerferkegeln glänzenden Blättern und blinkte mit Träubchen der Wein. In meinen Ohren dröhnte Motorenkeifen und meine Lunge füllte sich mit den Hustenwölkchen der aus dem Schoß der Kolchose gefahrenen Karren, die man hier aus Kartoffeln schnitzte, die ein spezieller Dünger auf Dieselbasis zu solcher Verwertung geeignet machte. Auch das hatte ich erfahren, hatte ich doch vor dem Beschluss, nach Stuttgart umzusiedeln, ein klein wenig recherchiert. Der Prozess der Entscheidung dauerte 7 Nächte und einen Tag. Dann trugen Fortbewegungsmächte mich durch den Abend, flog das dunkelnde Land zwar nicht sternschnuppenschnell, wohl aber rasend an mir vorüber. Ein galoppierender Rappe war jedes Windrad, war jedes Haus, jeder Baum. Kaum hatte die Schaffnerinnenstimme vom Nahen meines ersehnten Ziels gekündet, sprang ich auf und mein Rollkoffer holterdipolterte über die glänzenden Lederschuhe heho krakelnd gegelter Herren, die Gewinn- und Verlustbilanzen in ihre Laptops hackten, hin zu den mich zischend aus diesem Ritt in die Nacht entlassenden, klappernden Türen. Da stand ich also, am Start einer Einkaufsmeile, deren Warenhäuser die arglosen Menschen schluckten und sie, beladen mit Spielkonsolen, knisternden Tangas, vulgären Hotdog-Haltern, Postern mit Psaltern und was weiß ich noch allem, zurück in den Abend spuckten. So also sah sie aus, die Stadt, in der ich eines Tages beerdigt würde, Seite an Seite mit Mathilde, die ich in exakt einer Stunde an einem Ort namens Schlossplatz treffen sollte. Die Turmuhr unter dem sich immer noch drehenden Stern zeigte genau 8 Uhr. Mein Blick folgte der Richtung des Stundenzeigers und fiel noch einmal auf den leuchtenden Spruch, der die Fassade des Bahnhofs zierte. Es war ein Halbsatz, dessen stille Schrift den seltsamen Wortlaut, dass diese Furcht zu irren schon der Irrtum selbst ist, in strahlendes Schweigen hüllte. Darunter stand GWF Hegel. Ich zückte wieder mein Smartphone und eruierte, dass es sich bei Georg Wilhelm und Friedrich H. um 3 immens gescheite, sich immerzu um eine Eulenfeder zankende Zwillingsbrüder handle und dass sie den großen Söhnen Stuttgarts zuzurechnen seien. Aber auch ohne das hätte der Halbsatz mir schwer imponiert, weil mir doch schon vorhin beim ersten Lesen bis tief ins Mark gedrungen. Seine wirkliche Wirkung entfaltete er allerdings erst im Moment des Wiederlesens mit einer merkwürdigen, mich in ihrer Entfaltungsallmählichkeit verwirrenden Wucht. Ich dachte bang an Mathilde. Gut 3 Wochen war es nun bereits her, unser Kennenlernen im Flitzen der Bits und der Bytes. Wir hatten einander ins Sein geswiped, einander nach und nach einverleibt ins hiesige Trüben ewiger Chatverläufe, Telefonate, Skype-Einheiten und uns im Bling-Bling der Hochzeitsring-Emojis schließlich verliebt und verlobt. Es war nichts, dass mir nun Zweifel kamen. Ich hatte eigentlich auch keine Bedenken, dass ich den Schlossplatz finden würde. Schließlich handelte es sich bei der zurückzulegenden Strecke laut Google Maps um einen immer der Nase nachführenden Fußweg von lediglich 5 Minuten, der leicht zu meistern wäre. Was ich aber sehr wohl verspürte, war die Furcht, dass mich besagte Furcht erfassen könnte. Und war, wenn die Furcht zu irren der Irrtum selbst war, nicht auch die Furcht vor der Furcht vielleicht bereits diese Furcht? Entschlossen zitternd, es war vor Mut, begann ich mich auf den Weg zu machen. Gemäß meiner Weise zu gehen, eine Art Dreischritt, bei dem ein Bein dem anderen ein Bein zu stellen pflegte, zu welchem Zweck es sich je und je wieder fing, bewegte ich mich durch die Königsstraße. Die Türen der labyrinthischen Warenhäuser schnappten nach meinem Leib und beladene Leute wurden mir in den Weg geschleudert. Aber nicht ich war es, der ihnen auswich. Mit der mir eigenen Unbeirrbarkeit hielt ich Kurs. Ich gewann sogar richtig an Fahrt. Vorbeiflogen ein Kaufhof und ein Stehimbiss namens Uetzelbrützel, vorbeiflogen Kinos, Cafés. In Schaufensterscheiben sah ich mich durch das Dunkel schnellen. Nach einigen Lichtsekunden blickte ich nochmal zurück. War doch der Punk erschienen? Oder war ich nur so rasant vorangekommen? Vom sich drehenden Stern war jedenfalls nichts mehr zu sehen.
Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Der Litcast wird gefördert im Rahmen von Neustart Kultur, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, durch den Deutschen Literaturfonds e.V. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter schriftsteller-in-bavue.de.